Hallo und herzlich willkommen zu Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, am ersten Dienstag im Oktober. Am Mikrofon ist Jens Kirsten. Wie es der erste Song schon angedeutet hat, geht es in unserer heutigen Sendung um Holz, genauer gesagt um die Elsbeere. Ich hatte das Vergnügen, zum ersten Straßenkunstfestival der Stadt Weimar am 18., 19. und 20. September jeweils eine der Literaturbühnen zu moderieren. Unter anderem auch ein Gespräch mit Wolfgang Haag, Michael Knoche, Wulf Kirsten und Walter Sachs über die Elsbeere. Da aufgrund des kalten Wetters Ende September nicht allzu viele Gäste kamen, habe ich mir überlegt, dieses Gespräch, das ich aufgezeichnet habe, in unserer Sendung heute zu bringen. Dieses Mal also kein Gespräch mit Autoren über ihre Arbeit, sondern ein Gespräch von Autoren über einen ganz besonderen Baum, über ein Buch und dessen künstlerische Gestaltung. Mein Name ist Jens Kirsten, ich arbeite für den Thüringer Literaturrat und habe das Vergnügen, heute am zweiten Tag diese Bühne so ein bisschen zu moderieren. Im Zentrum der nun folgenden Lesung steht die Elsbeere. Begrüßen Sie mit mir Deutschlands Elsbeerexperten, die Dichter Wulf Kirsten und Wolfgang Haag, den Bildhauer, Maler und Zeichner Walter Sachs und den Bibliothekar und Schriftsteller Michael Knoche. Christoph Schmitz-Scholemann, der zu dieser Runde zählt, ist heute leider verhindert. Er ist zu einer Tagung in Rendsburg. Wolfgang Haag, der 1954 in Gentin geboren wurde, war nach seinem Studium der Mathematik und Physik Lehrer an einer Sonderschule in Pasewalk und dann mit einer beruflichen Zwischenstation am Museum für Uhr- und Frühgeschichte ab 1981 Lehrer am Musikgymnasium Belvedere in Weimar, das er dann als Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar von 1991 bis 2019 leitete. Wulf Kirsten wurde 1934 in Klipphausen geboren, war nach einem Lehramtsstudium in den Fächern Deutsch und Russisch von 1965 bis 1987 Lektor im Aufbauverlag in Weimar und ist seitdem freiberuflicher Dichter und Schriftsteller, der von 1992 bis 2010 Autor des Zürcher Ammann Verlags war, seitdem Autor bei S. Fischer. Michael Knoche, 1951 in Werdohl geboren, studierte Germanistik, katholische Theologie und Philosophie in Tübingen, absolvierte eine Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst und leitete nach beruflichen Stationen an Bibliotheken und in einem Verlag von 1991 bis 2016 die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Walter Sachs, 1954 in Weimar geboren, studierte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Professor Günter Hallbeck und ist seit 1981 als freischaffender Bildhauer, Maler und Grafiker in Weimar tätig. Aus der Passion des Dichters Wulf Kirsten für einen seltenen und auch heimischen Baum, die Elsbeere, entflammte die Begeisterung dieser Runde einer Reihe von Freunden, die mit ihm regelmäßig über Poesie, Landschaft und Kultur sprechen und auch schreiben. Entstanden ist daraus 2018 der von Walter Sachs bibliophil gestaltete Band Die Elsbeere, wilde Früchte am Baum der Poesie, der gewissermaßen die Grundlage für die heutige Veranstaltung bildet. Aber es geht nicht um eine Buchvorstellung, sondern eher um ein Gespräch. Und ich übergebe an Sie, lieber Herr Knoche, und ziehe mich zurück von der Bühne.
Vielen Dank, Jens Kirsten. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einem Gespräch über Bäume beziehungsweise über einen besonderen Baum. Die Runde, der ich angehöre, spricht nicht permanent jetzt über die Elsbeere. Es gibt auch andere Themen, die uns beschäftigen, aber wir halten ein Gespräch über diesen Baum durchaus für angebracht und möchten deshalb heute Nachmittag das Interesse, was wir an diesem Gegenstand gefunden haben, versuchen auf Sie zu übertragen. Der Programmablauf ist so, dass zunächst Wulf Kirsten das Eröffnungsgedicht dieses Bandes vorstellen wird, lesen wird und dass wir dann mit ihm zusammen etwas über unser Interesse an der Elsbeere sprechen. Anschließend würde das Gedicht Anrufung der Elsbeere vorgetragen. Dann folgen die 7 Notate über die Elsbeere von Wolfgang Haag. Und dann gibt es ein kleines Gespräch mit Walter Sachs über die Gestaltung dieses Buches. Denn das ist wirklich ein ganz besonderes Buch. Das werden Sie sofort erkennen, wenn Sie es etwas näher betrachten. Wir haben eine Auflage von 160 Exemplaren gemacht und haben leider vergessen, uns darum zu kümmern, die auch unters Volk zu bringen. Also wir haben keinen professionellen Vertrieb hingekommen und wir haben eigentlich die Bücher manchmal verschenkt, aber sie sind eigentlich noch nie richtig.
Sie sind alle.
Ja, und jetzt plötzlich stellen wir fest, es sind doch nur noch 8 Exemplare. Ja. Und falls heute Nachmittag irgendwer von Ihnen Interesse an diesem Buch hätte, es wird heute zu dem sensationellen Sonderpreis von 20 € nach der Veranstaltung, gegebenenfalls sogar mit Signaturen der Akteure, verkauft. Aber es sind nur noch 8 Exemplare. So, ich hatte mich selber unterbrochen bei der Vorstellung des Programms. Also das Gespräch mit Walter Sachs. Danach würden noch 2 Gedichte von Walter vorgetragen. Und zum Schluss einige Gedichte, die Christoph Schmitz-Scholemann ins Deutsche übertragen hat, die auch in dem Elsbeer-Buch vorkommen. Wolfgang Haag liest dann zum Beispiel das Petrarca-Gedicht über die Elsbeere.
Und du?
Und ich, wenn Zeit bleibt, auch noch was. Ja.
So viel Zeit nicht bleibt. Ich lese
okay. Schnell. Gut, dann geht's los mit Wulfkirsten.
Die schöne Else, Sorbus Torminalis. Einsamer nie, als zu allen 4 Jahreszeiten der Waldweg auf die Koppan zur Höhe, wo sich weithin sichtbar die Windräder drehen, nach der schönen Else Ausschau zu halten, wenn sie ihre versteckten Standorte weiß gewandet zur Schau stellt an Waldrändern, Augen- und Bienenweide gleichermaßen, Solitäre herausgedunkelt aus dem Bestandsgefüge Nutzholz bestimmter Reviere, als unser einer voreins zu Fuß unterwegs, bergunter, bergauf, peripathetisch, als wäldischer Pilgrim zwischen Ilm und Saale, da holte ich Rat bei einem aus Bovenden nahe Göttingen, der sein Leben gewidmet Elsbeere und Speierling. Seither lässt sich wohl wissen vom Lichthunger und dem Bedarf an freien Kronen, Lichträumen der windgeschorenen, wohlgeformten Unikate, schweres Holz, das Eiche aussticht, wie auch Bergahorn und Hainbuche bei allen Auktionen. Feinjährig gefladert und geflammt, Pfahlwurzler, Standort gefunden, vorzugsweise auf muschelkalkreichen Grundgestein, maßhaltig, möglichst Südseite, spätfrosttoleranter Elfenbaum, den Trockenheit nicht sonderlich anficht, hier und da auch Adelitzbeere benannt, die schon Hildegard von Bingen rühmte. Namensgeber Martin Luther war auf Verzehr der abgerebelten Früchte erpicht, wenn ein Jahr wieder vollauf Dolden behangen, alle 3 Jahre, steigen waghalsige Pflücker in Österreich die endlosen Leitern hinauf, aus den Früchten kostbaren Edelbrand zu gewinnen. Den kann man in Weimar in einem Geschäft am Theater vom Fass käuflich beziehen. Nicht ganz billig, sehr teuer.
Ja, ja, vielen Dank, Wulf. Das war die schöne Else. Und in dem Buch folgt nach diesem Gedicht ein Aufsatz von Andreas Pahl über die Elsbeere in Belvedere, der viele botanische und forstwissenschaftliche Informationen bietet. Aber Wulf Kirsten hat eigentlich in diesem Gedicht schon die wesentlichen Dinge angesprochen.
In einem Punkt habe ich mich geirrt. Ein kleiner Kreis, Wolfgang Haag war dabei, hat sich einen Forstexperten, Herrn Scholer,
Schöler.
Schöler, Entschuldigung. Der in Gotha gibt es Spezialisten für seltene Bäume, die der Forst dirigiert und die für den Forst arbeiten. Und er hat uns durchs Unterholz geschleift, wo auch sehr viele Elsbeerbäume zu sehen waren, wenn nach oben hin offen war. Und er hat uns auch gesagt, dass es viel mehr Elsbeeren gibt, als wir glauben und bisher geglaubt haben. Also da habe ich mich geirrt, nicht nur an Waldrändern, aber ich habe sie jedenfalls an Waldrändern zwischen Vollrathis Roda, Koppans, Buchaer Höhe entdeckt und weiß jetzt Standorte. Und späterhin haben wir, Wolfgang Haag vor allen Dingen und ich, weitere Standorte der Elsbeere gesucht und gefunden.
Und gefunden zum Beispiel auch in Belvedere.
Ja, das spielt jetzt noch eine Rolle, dass die Elsbeere 2011 zum Baum des Jahres gekürt wurde. Das war für einen Forstwissenschaftler in Bovenden, den ich erwähne, im Gedicht, ein ganz großer Erfolg. Er hat sich der Elsbeere und dem Speierling gewidmet, 40 Jahre lang daran gearbeitet. Und als das die Elsbeere Baum des Jahres wurde, vor 10 Jahren, war das ein enormer Schub an Publikation und Popularisierung für diese Frucht. Und seither sind da auch eine Menge Arbeiten erschienen. Könnte ich dann im Einzelnen noch aufzählen, wo man sich populärwissenschaftliche Literatur besorgt. Und der Forstwissenschaftler Wedig Kausch-Blecken von Schmeling, der hat sein Lebenswerk in ein Buch zusammengefasst, Privatdruck, nicht billig, kostet 100 Euro und es ist gelungen, dass die Weimarer Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek ein Exemplar angeschafft hat für die Parkmenschen und für Leute, die sich für Bäume, seltene Bäume interessieren. Ein kostbares Stück.
Ganz kurz noch, gestern haben wir es vergessen. Es ist uns sogar gelungen, 4 vom Thüringer Forst großgezogene Elsbeeren nach Weimar zu transportieren. Und eine hat einen festen Standort hier gefunden, eine im Norden Deutschlands. Und 2 werden in den Parkanlagen hier unten an der Ilm oder und eine oben in Belvedere ihren Platz finden. Aber die müssen sich noch akklimatisieren. Also so weit ist unser Engagement gegangen.
Und der Forstwissenschaftler hat mir auch erzählt und bekundet, dass die älteste Elsbeere, die in Deutschland steht, in Weimar steht. Und zwar auf dem oberen russischen Friedhof, dicht an der Mauer, wo man sehen kann, dass das ein uralter Baum ist. Die Hälfte ist schon Ruine, aber die andere Hälfte lebt noch. Und in der Nähe 2 prächtige Elsbeeren. Die Standorte habe ich Wolfgang Haag zu danken. Also das kommt noch dazu, dass Weimar auch ein bestimmter Ort, ein besonderer Ort ist für die Elsbeere. Der Baum ist 200, vielleicht 250 Jahre. Da will ich mich nicht genau festlegen. Aber ganz bestimmt um 1800, da habe ich mich damals mit Frau Arendt von der Klassikstiftung beraten. Die hat mich da sehr unterstützt.
Ja, wir sollten vielleicht noch ein paar besondere Eigenschaften der Elsbeere erwähnen. Wir haben schon gesagt, dass er also relativ selten ist, aber durchaus wieder heimisch geworden ist, auch nicht in der neuesten Zeit, jetzt aber vielleicht besondere Chancen hat im Zuge des Klimawandels, weil er besonders widerstandsfähig ist, sofern er Gelegenheit hat, sich zu entfalten. Das Schlimmste, so haben wir die Forstleute verstanden, für den Elsbeerbaum ist, wenn er verschattet aufwachsen muss, dann tut er das eben gar nicht, sondern geht lieber gleich ein. Aber wenn er sich frei entfalten kann, dann wird es ein prächtiger Baum von bis zu 40 Metern Höhe. Und interessant sind eben auch noch die Früchte des Elsbeerbaums. Willst du dazu noch was sagen?
Ja, mir ist dann geraten worden von dem Fachmann aus Bovenden, die Früchte, Doldenfrüchte, also die doldenbraune Früchte, nicht sehr attraktiv aussehend, sind Anfang September zu ernten und die sollten dann 2-3 Wochen liegen, bis sie auch genießbar werden. Aber da kann ich nicht allzu viel sagen. Natürlich kann man die auch für Chutney und verschiedene andere Dinge verarbeiten in der Küche. Das geht, aber am wichtigsten ist, denke ich, dass da ein Obstbrand davon gewonnen werden kann.
Aber man muss dazu sagen, dass Michael Knoche und ich für unseren selbst angesetzten Elsbeer-Schnaps schon eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Ein berüchtigtes Zeug, was aber wirklich sehr gut schmeckt, wenn man eine entsprechende Einstellung dazu auch hat, so wie wir.
Von den Früchten nochmal zum Holz. Das Holz gilt als extrem teuer, weil es eben auch so besonders interessante Eigenschaften hat für den Möbelbau. Und
Furnierholz. Ja, vor allen Dingen Furnierholz. Und man kann auch von einem Klangholz sprechen. Es wird verwendet, Elsbeere wird verwendet für Musikinstrumente. Also ich habe schon oft mit Tischlern und holzverarbeitenden Handwerkern gesprochen und gefragt, ob sie Elsbeerholz haben. Also überall Absagen. Deutschland hat ein zu geringes Aufkommen an Stämmen und bei Auktionen zum Beispiel bezieht das meiste von Frankreich, speziell Elsass, Lothringen. Ich denke mehr Lothringen als Elsass. Genau weiß ich das nicht. Dort kommt auch der Obstbrand her, der in Weimar verkauft wird. Schwieriger ist es, die Ernte in Österreich. Da braucht es also Leute, die hochklettern und die Früchte von hoch oben zu ernten in der Lage sind. Das sind meistens sehr schlanke und hochwüchsige Bäume. Das sieht man hier eben auch in Belvedere an den Exemplaren, wo sich also große Ernten nicht lohnen. Ich habe auch einen Förster schon gefragt, ob ich ernten darf, wo ich eine gefunden habe, die ich von unten erreiche, bei Vollrades Roda. Da gibt es eben Möglichkeiten, aber die meisten sind hoch oben nicht zu erreichen.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich würde sagen, jetzt wird es höchste Zeit, dass wir die Elsbeere auch anrufen. Und insofern stehe ich jetzt auf und trage die Anrufung der Elsbeere vor. Anrufung der Elsbeere. Adlesbeerbaum, Zirgelbeerbaum, Elsbirlebaum, Elritzenbaum, Alebaum, Erlitze, Ernstbirli, Seidenbaum, Darmbeschwerden. Alsbeer, Elbes, Elster, Elge, Atlasbeer, Lederbeer, Würgebeer, Zirbelbaum, Elschbirle, Sauerbirle, Halte, Fluch und Fieber fern. Atlasbeere, Adelkirsche, Adlitzbeere, Adlerbeere, Arlesbeere, Elsebeere, Iltisbeere, Eisenbeere, Belvedere, Arschrösel, Eschrösel, Aessel, Ruhrbirne, Aakirsche, Arschröslein, Spieräpfel, Darmbeere, deutsche Feigen, schöne Else, mach uns brave Dichter froh. Jetzt haben wir diese Elsbeere angerufen und jetzt könnte Wolfgang Haag mit seinen 7 Notaten fortfahren.
7 Notate über dem Schatten der Elsbeere. Und bezogen ist es tatsächlich auf die Elsbeere, die oben in Belvedere steht und die älteste ist. 1. Weder in der Nähe deines Schattens hinter der Mauer des Friedhofs, noch der Lichtschein durch den Spalt deines Stammes, noch die Abfolge der Jahreszeiten, die dich schmücken oder bloßstellen, sind so rätselhaft wie der Gesang einer Grasmücke auf jenem höchsten Zweig deiner Krone. Wie durch ein Wunder geschieht Jahr für Jahr deine Wiedergeburt, durch die Zärtlichkeit eines unsteten Frühlings, durch die Kraft des Lichts, ruhig und strahlend wie das Glück, das kostbar auf den Blättern glänzt. Trugdolden mit weißen Einzelblüten. Komm ich vorüber, sind sie verweht. Es bleiben deine Früchte, Ruhrbirnen gegen Bauchgrimmen, gegen Herzschmerz. Immer wirst du am anderen Ufer meines Lebens stehen und auf mich warten, bis ich über die Mauer steige und endgültig angekommen bin. Dann werde ich über deine Rinde streichen, die Elsenlöckchen um meine Finger wickeln und dich hinter der Mauer so sehen, wie du am Tag 1 der Schöpfung der Zeit enthoben warst, ohne Stamm, Krone, Blüte und Frucht, nur Schatten, über dem eine Grasmücke singt. 2. Elsbeere, mein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nicht unter deinem Blätterdach, sondern abseits, im Schatten des Lebensbaums, erkannten wir uns in der Schwüle der Tage und fühlten schmerzhaft deine Pfahlwurzeln in unserem Fleisch. Hoffnung ruht in deinem Herzwurzelsystem im Kalkboden, aus dem auch Wein wächst und du dich wohlfühlst. Hier in deinem Schatten tranken wir den Wein der Erkenntnis und wurden Adam und Else. Denn deine Früchte waren leider ungenießbar, aber dann lehrte uns der Teufel, den Adlitzbeeren-Schnaps zu brennen, und ein zorniger Engel kam herab vom Himmel und räumte mit dem Schwert die Landschaft aus. Wir blieben im Schweiße unseres Angesichts zurück in einem Meer aus Raps, umzingelt von Windkrafträdern. Und als das letzte Glas geleert war, pflanzten wir uns fort. 3. Zu dir, Baum, kehre ich heim. Über mir das Flüstern der Blätter, unter Hand das Schweigen der Rinde, tief unter mir das Stöhnen der Wurzeln. Meine gealterte Seele ist müde vom Wandern. Mein Besitz sind die vergangenen Jahre. Ich grabe vergebens im Schatten der Krone, den eigenen Wurzelgrund zu finden und gedenke derer, die einst Gespräche wie Bäume pflanzten. Aus der rauen Rinde des Stamms starrt mich meine Maske an, Risse, Falten, totes Holz. Und über mir Früchte, herb wie das Unreife, das ich auf meinem Rücken durch die Gegend schleppe. Elsbeere, Allegorie der Einsamkeit. Auf einem Ast werde ich hocken, bis die Axt angelegt wird. Am Ende jongliert ein gewitzter Furniermacher mit Jahresringen, ehe er meinen Schatten auf ein Möbel leimt, verborgen unter einer hauchdünnen Holzschicht mit der Maserung der Elsbeere. Was für ein Grab! 4. Gewicht frisch circa 1000, lufttrocken 750, darttrocken 720 Kilogramm pro Kubikmeter. Rohdichte lufttrocken 0,75 Gramm pro Kubikzentimeter, Druckfestigkeit 53, Biegefestigkeit 108 und Biegung 11.700 Newton pro Millimeter zum Quadrat. pH-Wert 4,8. Höhere Klassifizierung Tominaria, Familie Rosengewächse, Gattung Mehlbeere. Preis 1.600 bis 2.200 Euro pro Kubikmeter. Letzte Worte für Sorbus terminalis. Wärmeliebend, sommergrün, aufrecht, selten. 5. Die Kraft des Lichts über der Dünung der Baumkrone im Blätterrauschen, darüber die Sterne irrlichternd in der Heiterkeit einer Sommernacht. Die Unverrückbarkeit der Dinge ist sichtbar im Wuchs des Stamms und in der Logik aus Keimen, Wachsen, Blühen und Verwesen. Und doch werde ich Gott als Zeugen anrufen müssen, dessen Antlitz in die Rinde der Elsbirke gekerbt zu sein scheint. Sein Schatten als Schattenwurf in ihrem Bannkreis, ein Kosmos aus Wurzelwerk, Stamm und Krone. Hier wird die Geduld sichtbar, die kein Naturgesetz erklären kann. Wenn der Baum stirbt, was wird dann aus seinem Schatten abgewinkelt auf eine Trockenmauer projiziert? Noch ist die Energie seiner Existenz im Wandel der Jahreszeiten spürbar. 6. Den ich kenne, Elsbeerbaum, dessen Rauschen mich erfreute, ist der Traum von dir nur Schaum? War es gestern? War es heute? In dem Traum erfreute mich, Krone windbewegt im Blauen, Blatt an Blatt herzförmig dich immer wieder anzuschauen. Wiesen, Weiden, Wälder, Feld, nummerierte Asservate. Rauschend, fern am Rand der Welt, Baum und Busch nur noch Zitate. Blitzdurchzuckte Wetterwand, jedes Blatt musste sich wenden, faule Beeren in der Hand, Lebenswille wird bald enden. Den ich kenne, Elsbeerbaum, wenn er wankt auf dünnen Matten, endet dieser letzte Traum und mich deckt des Baumes Schatten. 7. Ich tanze um den Elsbeerbaum, er rüttelt sich und schüttelt sich, wirft Blütenblätter über mich, doch nur im Traum. Ich krieche um den Elsbeerbaum, er spürt mich nicht, er rührt sich nicht, streckt Galgenäste über mich, doch nur im Traum. Ich liege unterm Elsbeerbaum und träume mich ins Abendrot. Durch mich und diesen stillen Raum wandelt der Tod.
Vielen Dank, Wolfgang Haag. Jetzt würde ich gerne mit Walter Sachs ein paar Worte über das Buch sprechen. Wir haben ihn ja einfach mal so mit Textdateien beliefert und ihm einen vagen Auftrag gegeben, daraus ein schönes Buch zu machen. Wie ist das angekommen?
Es ist als Textbeiträge angekommen, wie Michael Knoch sagt. Und ja, es hat meine Lust nicht sofort im Keim erstickt. Im Gegenteil, ich fand sehr unterschiedlich anmutende Texte darin. Also zwischen dem Gedicht zwischen Wolf Kirsten und dem von Michael Knoche selbst gesprochenen und gedichteten Gedicht der Anrufung der Elsbeere ist ein gewisser Unterschied zu merken. Und auch zu den Notaten von Wolfgang Haag und den drei von Christoph Schmitz-Schulemann übersetzten Gedichten aus dem Englischen, aus dem Französischen und dem Italienischen, was wir hier noch hören werden. Und dem schönen Text von Andreas Pahl. Und in welcher Reihenfolge mutet man oder schenkt man dem geneigten Leser diese Texte? Das war letztlich der erste Gedanke, den ich dabei hatte. Und dann hatte der Wolf Kirsten auch ein schönes Faltblatt mit Abbildungen der Elsbeere. Da sind sie tatsächlich mehr etwas röter noch gewesen als nur braun. Und ich habe sie noch ein bisschen nachgerötet, damit sie auf grauen Grund schöner zur Geltung kommen. Ja, und dann habe ich einfach meine kleinen Kommentare dazu gezeichnet, nachdem ich eine Reihenfolge gefunden hatte und wie das Buch eben auch vielleicht heißen könnte. Habe ich dann sogar das Einverständnis des ältesten Dichters bekommen, über das man sich nicht einfach hinwegsetzen könnte, wenn es da anders gewesen hätte. Hätten wir noch suchen müssen. Und habe ich eben kleine meine Notate dazu gemacht. Ich bin aber nicht von der Basispartei, wo man den Senf dazu geben soll, aber ich habe sozusagen auch meinen Senf dazu gegeben. Und es gibt ja sehr verschiedenen Senf, ob das jetzt Dijon-Senf oder süßer Senf aus Bayern ist. Nee, es sind wirklich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, seinen Senf dazu zu geben. Und das habe ich mir dann erlaubt und habe für die Bindung eine Variante gefunden, die ich einem chinesischen Buch genommen habe, dies aber auch sonst, wie ich jetzt weiß, Anwendung in Fotobüchern findet. Ich wusste den Namen auch der Bindung. Eine Lay-Flat-Bindung ist das. Da kann man die Bücher immer 180 Grad aufschlagen. Manche Kinderbücher sind auch so ähnlich gemacht, solche dicken Pappbücher. Und das finde ich sehr schön, wenn man da nicht immer so in den Zwickel hinein muss. Das sind immer Doppelblätter, die außen zusammengeklebt und beschnitten sind. Und ja, und so ist es auch hergestellt. Und da hat der Thomas Lüttich als Buchbinder sich fleißig dran abgearbeitet. Und ich denke, es ist auch gut gelungen. Und ich habe noch eine Schwierigkeit zu überwinden gehabt. Oder war gestaltbestimmend für das Buch, das sind die Notate von Wolfgang Haack. Weil wenn man sich's anschaut, wird man sehen, die Verszeilenlänge ist nicht sehr kurz. Und dadurch ist die Druckgröße, dass man sie nicht unterbrechen muss. Ne? Und es ist trotzdem ein hochformatiges Buch. Das heißt, ja, man kann ja die Lesebrille auch aufsetzen bei dem kleinen Buch, wenn man sie braucht. Ne? Ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen das Spielfeld und das Vergnügen, was ich dann mit dem Buch hatte.
Lieber Walter, was du beigegeben hast, das war nicht nur ein bisschen Gewürz. Du hast diese bibliophile Rarität, die es geworden ist, das Buch mit einem, ja, wirklich mit Leib und Seele, mit Herz zusammengebrachten Beiträgen, gestalterisch hervorragend. Und da hast du einen großen Anteil. Du hast das Buch wirklich gesteigert, aus meiner Sicht.
Danke, genug Honig, bitte, sonst klebe ich fest. Aber es hat mich gefreut.
Es gibt natürlich auch Senfhonig.
Ja, ah ja, ich mag den süßen Senf nicht so sehr, aber ist egal. Nein, die Würze war schon auch in den Texten. Also, ne, ohne die Texte wäre ich nie auf solche Bildfindung gekommen.
Ja, ist doch klar. Die Bildfindung, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also in dem Buch befinden sich ja auch zahlreiche Zeichnungen, die verstreut in das Buch eingestreut sind, so will ich es mal sagen. Es hat also nicht jede Seite eine Zeichnung, sondern sie ist an bestimmten ausgewählten Punkten platziert. Und ja, wonach hast du dich dabei gerichtet, als es um die Zeichnungen ging?
Ja, nach den Texten einerseits und nach dem, worum es insgesamt ging und nach meiner Lust und Laune. Ist ja klar, wie ich die Texte lese und was mir dazu einfällt. Das ist, du hast gerade die Petrarca-Übersetzung aufgeschlagen. Ja, das ist traurig, von Paris fern zu müssen. Na, klar ist der Eiffelturm mit drauf, weil sonst weiß ja keiner, dass es Paris ist. Ne? Oder bei Wolfgang Haack, da haben wir einen kleinen Sensenmann. Ne? Der zum Schluss aus dem Buch marschiert. Und das ist im Text vorhanden. Oder dass einer unterm Baum liegt. Ne? Oder zum Beispiel am Anfang auch zum Text von Wolf Kirsten und auch beim Andreas Pahl, Elemente der Elsbeere, also die Blattform, die Blütenform oder die Doldenform, bis hin, dass natürlich bei Wolf Kirsten unten drunter, unter den Doldenfrüchten, auch ein kleines Glas steht. Ne? Man wird es sofort verstehen. Und das war an sich eine Randglosse. Und da kann man eben, weil die Verszeilen auch nicht so lang war, hatte ich an der Seite schön Platz. Und so ergibt sich das. Ne?
Ja.
Nichts weiter.
Nichts weiter. Aber wir als Autoren waren sehr entzückt, als wir das Produkt dann tatsächlich in der Hand halten durften. Und das war uns eigentlich schon genug, sodass wir alles Weitere, was Vertrieb und dergleichen betrifft, völlig vergessen hatten. Das Buch ist ja schon 2018 erschienen, aber es ist eben nicht verbreitet bisher. Ja, dann könnten wir jetzt vielleicht zu zwei weiteren Baumgedichten kommen, die Walter Sachs beisteuert, die nicht in dem Buch enthalten sind, die jetzt zusätzlich ein kleines Geschenk noch an die Zuhörer sind.
Ja, das erste Gedicht, was mir sozusagen zugefallen ist vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung im Bauhausmuseum, ist nicht von mir, sondern von Daniil Charms, einem russischen Poeten, der leider zu früh gestorben ist in einer Nervenheilanstalt. Aber es ist mir im Nachhinein sind mir noch Anknüpfungspunkte gegeben worden, weil beim Wolfgang Haack sitzt er auf einem Ast. Da sitzt jemand auf einem Ast. Und das Gedicht ist 1934 geschrieben worden. Die Jahreszahl fiel auch gerade in Bezug auf einen anderen Dichter. Ja, und es heißt Optische Täuschung. Semjon Semjonowitsch setzt die Brille auf, schaut auf eine Kiefer und sieht. Auf der Kiefer sitzt ein Kerl und zeigt ihm die Faust. Semjon Semjonowitsch nimmt die Brille ab, schaut auf die Kiefer und sieht, dass auf der Kiefer niemand sitzt. Semjon Semjonowitsch setzt die Brille auf, schaut auf die Kiefer und sieht wieder, dass auf der Kiefer ein Kerl sitzt und ihm die Faust zeigt. Semjon Semjonowitsch nimmt die Brille ab und sieht wieder, dass auf der Kiefer niemand sitzt. Semjon Semjonowitsch setzt wieder die Brille auf und schaut auf die Kiefer und sieht wieder, dass auf der Kiefer ein Kerl sitzt und ihm die Faust zeigt. Semjon Semjonowitsch möchte nicht an diese Erscheinung glauben und hält diese Erscheinung für eine optische Täuschung. Auf dringende Anfrage von meinem lieben Nachbarn Michael habe ich dann auch noch ein Gedicht verfasst, was auch schon einen leicht schwermütigen Ton hat wie das Petrarca-Gedicht, aber ganz anders. Also so, ne? Jüngst hatte ich einen schweren Traum, als wär um mich nur leerer Raum. Doch dann, ich traut den Augen kaum, stand weiß und schön am Waldessaum ein voll erblühter Elsbeerbaum. Lang hielt ich still, ihn anzuschauen, und fand allmählich neu Vertrauen. In mir entschwand des Traumes Grauen.
Vielen Dank, Walter Sachs. Wolfgang Haag würde jetzt Übersetzungen vortragen, die Christoph Schmitz-Scholemann von Elsbeer-Gedichten angefertigt hat.
Ein Gedicht lese ich vor. Und das sind wirklich drei Perlen, die Christoph Schmitz-Scholemann da gefunden hat und dann auch übersetzt hat, nachgedichtet hat, muss man richtig sagen. Er schreibt im Vorwort zu diesem hier, man weiß nicht genau, ob es wirklich von Petrarca stammt. In einigen Ausgaben der Reime ist es gar nicht enthalten, in anderen unter der Überschrift Petrarca zugeschrieben. Allerdings wurde er, Christoph Schmitz-Scholemann, beim Übersetzen immer sicherer, dass das Gedicht von einem ziemlich genialen Dichter stammen muss. Vor allem wegen der Schlusszeile, auf die hier in diesem Text alles zustrebt. Es ist, wenn es von Petrarca geschrieben wurde, sein ältestes erhaltenes Gedicht und, glaube ich, auch von Christoph Schmitz-Scholemann das erste Mal nachgedichtet. 9. November 1336. Antwort an einen, der von Paris weggeschickt wurde. Vielmals am Tage fasst mich Verzweiflung, mehr als ich tragen kann, quälen mich raue Eisenketten, mit denen die Welt mich hier fern von dir sehr fest, zu fest hält. Ich weiß mich nicht zu retten. Nur du allein bist meine Hoffnung, doch ich sehe dich nicht. Schiel ich, bin ich erblindet? Ach, dass mein Leben mir nicht schwindet, ist es wohl Zeit, dass ich in meine Heimat gehe. Doch bin ich eingeschlossen von zwei Seiten. Mir stehen die Wasser zweier Flüsse bis zum Kinn. Von Freiheit träum ich nur, weil ich ein Sklave bin. Kein Lorbeer krönt mich, nur harte Elsbeerblätter beschweren mir die Stirne. Willst du mein Retter sein, so sage mir nur eines. Weinst du auch?
Dann lese ich jetzt noch ein Gedicht von Byron Herbert Reese. Das ist ein amerikanischer Lyriker, der 1958 gestorben ist und der eben auch ein schönes Elsbeer-Gedicht geschrieben hat. Christoph Schmitz-Scholemann leitet das mit folgenden Worten ein und fasst im Grunde auch nochmal das ganze Thema damit zusammen. Sie steht am Rand und wurzelt tief in der Gesellschaft der Bäume, wirkt die Elsbeere wie eine vornehme Außenseiterin. Man findet sie kaum je mittendrin in einer Baumgruppe. Sie drängt sich nicht auf. Oft gibt sie sich erst auf den zweiten Blick als die einzigartige und mit harten Eigenwillen ausgestattete Schönheit zu erkennen, die sie doch unzweifelhaft ist. Dies spröde und in gewissem Sinn sogar mehrdeutige Wesen der schönen Else spiegelt sich auch in der Sprache. Die Elsbeere hat viele merkwürdige, vermutlich aus den Tiefen der regionalen Sprachgeschichten auf uns gekommene Namen. Einige davon muss sie sich mit anderen Bäumen teilen. Das ist nicht nur im Deutschen so. Auf Englisch zum Beispiel heißt die Elsbeere Service Tree, was man auf Anhieb mit Dienstbaum übersetzen könnte. Aber der Service vom Service Tree hat nichts mit dem Room Service oder gar mit dem Tee Service
also letztlich mit dem lateinischen Servus, Diener, zu tun, sondern ist eine Ableitung vom lateinischen Sorbus, was als taxonomische Kategorie genommen auch die Vogelbeere oder Mehlbeere oder Eberesche umfasst. Gleiches gilt für das italienische Sorbo. Einigermaßen sicher darf man für das französische Wort Alisier sein, dass es nur die Elsbeere meint, aber nur einigermaßen sicher. So, jetzt kommt das angekündigte Gedicht von Byron Herbert Reese. Wir wünschten, sie leben länger. Pflaume, Pfirsich, Apfelbirne und die Elsbeere oben am Hang entrollen das Blatt und entrollen die Blüte. Sie geben der Luft den würzigen Duft, wenn die Blätter ihr Herz bis zur Neige ausschütten. Sie herrschen nicht lang, doch herrschen sie heiter. Wir wünschten, sie blieben noch lange hier. Wir wünschten, sie hätten verzauberte Zweige da oben am Hang, befreit vom alles verzehrenden Fließen der Zeit. Doch weil sie bald gehen, sind sie schöner denn je. Pflaume, Pfirsich, Apfel, Birne und die Elsbeerblüten weißer als Schnee.